Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, verschiedene anti-israelische Gruppen haben ja in letzter Zeit verstärkt Veranstaltungen organisiert. Auch hier in der Region in Tübingen hat vor einigen Monaten die sogenannte Nakba-Ausstellung stattgefunden. In Stuttgart gab es letzte Woche einen Kongress, in dem die Rede davon war, dass die Palästinenser durch Israel und auch in Israel entrechtet würden und dass das sogenannte Recht auf Rückkehr unverzichtbar wäre. Was es nun damit auf sich hat, mit der angeblichen Entrechtung der Palästinenser durch Israel insbesondere, was es mit dem Recht auf Rückkehr auf sich hat und warum ich diese anti-israelischen Kreise ganz gerne als heimatvertriebenen Verbände der Palästinenser bezeichne. All das, hoffe ich, wird im Laufe meines Vortrages etwas deutlicher werden. Zunächst ein kleines Gedankenspiel. Man hätte möglicherweise auch im Rahmen dieses Palästinenserkongresses oder dieser entsprechenden Kreise, und sie finden ja nicht nur hier statt, sie finden ja bundesweit, ein Stück weit auch europaweit immer wieder statt. Man hätte im Rahmen dieser Aktivitäten gewiss einen gut besuchten Vortrag organisieren können, wenn man angekündigt hätte, dass es dabei um einen Staat am Mittelmeer gehen soll, der seit Jahrzehnten völkerrechtswidrig fremdes Territorium besetzt hält, der mitten durch dieses fremde Gebiet eine bombastische Sperranlage gezogen hat und dessen Besatzungstruppen die autochthone Bevölkerung dieser Gebiete schikaniert, ausbeutet, massenhaft in Flüchtlingslagern hält. In dem Vortrag selbst könnte man dann die Stimmung weiter anheizen, beispielsweise mit einem Bericht über den 14-jährigen Najem al-Ghafi, der erst vor kurzem am 24. Oktober 2010 von Polizeikugeln des Besatzerstaates tödlich getroffen wurde, als er Wasser und Medikamente in ein Zeltlager bringen wollte. Es gäbe wahrscheinlich bedächtiges Nicken im Publikum, vielleicht würde auch der eine oder andere Zuhörer schon seinem Nachbar einflüstern, ja, ja, so sind sie halt, die Zionisten. Erst vor 3 Wochen, am 8. November 2010, so könnte man weiter berichten, stürmten die Besatzungstruppen ein Protestcamp in der Nähe der Stadt Ayun. Und es kam dabei zu mindestens 40 Toten und zu mehreren 100 Verletzten. Ayun, die größte Stadt innerhalb der besetzten Gebiete. Das Publikum wäre irritiert. Es hätte vielleicht Ramallah erwartet, vielleicht auch Gaza, Hebron oder Jenin. Doch die Rede ist nicht von Palästina und den Palästinensern, die vom bitterbösen Israel angeblich stets gedemütigt werden. Die Rede ist von der Westsahara und den Sahrawis, die seit 1975 tatsächlich Opfer der marokkanischen Besatzungspolitik sind. Aber kaum jemand interessiert sich für die sahrawische Befreiungsbewegung Polisario und für den Westsahara-Konflikt. Ihm fehlt wohl das gewisse Etwas, das dem Nahostkonflikt aber innewohnt und das zu einer unstillbaren Lust und tiefen Leidenschaft an diesem Nahostkonflikt führt. Wechseln wir den Schauplatz ganz kurz. In den letzten Monaten haben die türkische und auch die iranische Luftwaffe eine Reihe von Angriffen auf Stellungen der Kurden im Nordirak und im Grenzgebiet geflogen. Türkische Elitetruppen marschierten auch in den kurdischen Autonomiegebieten ein. Im Nordirak töteten mindestens 120 Kurden. In den irakischen Kandilbergen wurden ganze Dörfer vernichtet, Wälder, Viehherden, Felder in Brand gesetzt und die Bevölkerung vertrieben. Im Dezember 2009 wurde in der Türkei die kurdische Partei DTP verboten. In anschließenden Massenverhaftungswellen wurden unzählige Kurden verhaftet. Nach Angaben kurdischer Gruppen befinden sich mehrere tausend kurdische Kinder in türkischen Gefängnissen. Und obwohl es ganz danach aussieht, dass die Türkei bei diesen militärischen Aktionen auch Chemiewaffen eingesetzt hat, gab es kaum internationale Reaktionen. Verstehen Sie mich richtig, es geht heute Abend natürlich nicht um den Kurdenkonflikt. Welche Position da einzunehmen ist, ist heute nicht das Thema oder welche Position da vernünftig ist. Aber es sollte doch gesagt werden, dass kurdische Politiker zwar eine kurdische Autonomie anstreben, dass es aber niemals ein Ziel der Kurden war, alle Türken ins Meer zu werfen und den türkischen Staat zu zerstören. Und für die unterdrückten Sahrawis gilt es erst recht. Ihre Vertreter, oder was heißt erst recht, gilt es auf jeden Fall ebenso. Ihre Vertreter lehnen sich politisch eher an den USA und an der EU an. Sowohl die Kurden als auch die Vertreter der Sahrawis haben also völlig recht, wenn sie sich über die Untätigkeit der EU und der UNO beklagen. Warum gibt es im Zusammenhang mit diesen Konflikten keinen einstimmigen Beschluss des Bundestages wie unlängst gegen Israel? Warum erhitzen sich die Gemüter in diesem Fall nicht? Warum gibt es keine UN-Resolution und keine Leserbriefschlachten? Ich möchte die Antwort etwas polemisch und etwas sarkastisch formulieren. Die Kurden, die Sahrawis und viele andere haben das Pech, dass diejenigen, gegen die sie kämpfen, keine Juden sind. Denn genau damit hängt die leidenschaftliche Aufmerksamkeit zusammen, die den Palästinensern zuteil wird. Es geht um Israel und um die Juden, es geht nicht um die Palästinenser. Deren Schicksal, das Schicksal der Palästinenser, ist den sogenannten Israel-Kritikern und angeblichen Palästinenserfreunden in Wahrheit herzlich gleichgültig. Wie weit diese Behauptung zutreffend ist und wie weit sie schon zur allgemeinen oder sehr weit verbreiteten Geisteshaltung geworden ist, zeigt ein kleines Experiment, das ich Ihnen vorschlagen möchte, wenn Sie demnächst an der Uni politische Diskussionen führen oder am Arbeitsplatz. Dann sprechen Sie doch mal von einem kleinen Land im Nahen Osten, das gegenüber den Palästinensern eine Art Apartheid praktiziert, in welchem die Palästinenser also drastisch diskriminiert werden. Wettern Sie ruhig so richtig gegen diesen kleinen Zwergstaat, in welchem die Palästinenser seit 60 Jahren in Flüchtlingslagern gehalten werden, in welchem ihnen die Staatsbürgerschaft und alle damit verbundenen Rechte verweigert werden. Präsentieren Sie auch Fakten, beispielsweise, dass in diesem Land die Palästinenser keinen Grundbesitz erwerben dürfen, keine Wohnung, kein Land, dass sie nicht das Recht haben, die allgemeinen öffentlichen Schulen dieses Landes zu besuchen und dass mehr als die Hälfte von ihnen unter der Armutsgrenze lebt. Berichten Sie, dass auf Druck von Menschenrechtsorganisationen vor einigen Wochen zwar ein Gesetz verabschiedet wurde, dass die berufliche Diskriminierung an wenigen Punkten zurücknehmen sollte, dass dieses Gesetz aber kaum mehr als ein Lippenbekenntnis ist, wie sich gezeigt hat, denn zahlreiche Berufe dürfen die Palästinenser in diesem Land noch immer nicht ausüben. Sie dürfen nicht Arzt, Anwalt, Professor, Lehrer, Ingenieur oder etwas Ähnliches werden. Verschweigen Sie nicht die Tatsache, dass große Teile der Bevölkerung dieses Landes die Palästinenser zutiefst verachten und das Militär des Landes schickt das Land oder die Regierung des Landes schickt immer wieder das Militär in die Flüchtlingslager, das dann mit brutalen Mitteln gegen die Palästinenser vorgeht mitunter. Vor etwa 3 Jahren wurde ein solches Flüchtlingslager im Norden des Landes fast komplett zerstört. 30.000 Bewohner mussten in benachbarte Flüchtlingslager flüchten. Mehrere hundert wurden getötet. Und beschweren Sie sich in Ihren Debatten ruhig darüber, dass die europäischen Medien über diese Menschenrechtsverletzungen so gut wie kaum informieren. Preisfrage an Ihre Zuhörer also, welches Land ist gemeint? Es ist bei den Vorträgen immer so, dass natürlich das Publikum etwas besser Bescheid weiß als die Durchschnittsbevölkerung. Aber es werden natürlich viele auf Israel tippen. Und doch wäre die Antwort ungeheuerlich falsch. Es wäre die falscheste Antwort im Grunde von allen möglichen. Das Land, das ich gerade beschrieben habe, ist natürlich der Libanon. Es ist nicht so, um Missverständnisse auszuräumen, wenn Ihre Experimentalperson die Antwort nicht richtig sagen, heißt es nicht, dass sie hoffnungslose Fälle sind. Oft ist es so, dass viele Leute einfach nichts anderes gehört haben. Aber summa summarum verrät das Experiment, das Ergebnis des Experiments eine Tendenz, nämlich ein gegen den jüdischen Staat gerichtetes Ressentiment. Das Flüchtlingslager, von dem ich gesprochen habe, ist das Lager Maher al-Barit. Das wurde Ende 2007 von der libanesischen Armee in Schutt und Asche gelegt. Diese palästinensischen Flüchtlingslager gibt es innerhalb der Region des Nahen Ostens in sehr, sehr vielen Staaten, in fast allen Staaten. Es gibt einen einzigen Staat in der Region, in dem die Palästinenser nicht gezwungen sind, in Flüchtlingslagern zu leben. Das ist Israel. In Jordanien ist es zum Teil auch etwas liberaler aus historischen Gründen. Trotz allem ist es so, dass diese sogenannten Flüchtlingslager seit über 60 Jahren im Grunde den Kampf gegen Israel verkörpern. Und die Geschichte dieser Flüchtlinge will ich zunächst mal etwas näher beleuchten. Denn dieser Punkt zeigt nochmals, wie Israel mit zweierlei Maß gemessen wird. Und er zeigt außerdem, dass die arabischen Staaten, aber auch die Vereinten Nationen, ganz entscheidend dazu beitragen, eine riesige Manövriermasse gegen den jüdischen Staat in Stellung zu bringen. Am Anfang der Geschichte steht Haj Amin el-Husseini, besser bekannt unter seinem religiösen Titel, Großmufti von Jerusalem. Er nimmt bis heute eine Schlüsselstellung im gesamten Konflikt ein. Als Großmufti von Jerusalem war er oberster islamischer Rechtsgelehrter der Region Palästina, also einschließlich des heutigen Jordaniens. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte er beispielsweise in seinen Predigten im Jerusalemer Felsendom wiederholt zu Pogromen gegen die Juden gehetzt. Von Anfang an feierte er das Naziregime. Bereits im März 1933 trat er mit den deutschen diplomatischen Behörden in Kontakt. Ab 1941 war dieser glühende Antisemit als persönlicher Gast im Exil in Berlin. Er war ein sehr enger Vertrauter von Heinrich Himmler. Am 28. November 1941 kam es zu einem Treffen zwischen Adolf Hitler und dem Mufti. Und das Protokoll dieser Unterredung findet sich in den Akten. Der Mufti versichert Adolf Hitler demnach, Zitat aus dem Protokoll, die Araber seien die natürlichen Freunde Deutschlands, da sie die gleichen Feinde wie Deutschland, nämlich die Engländer, die Juden und die Kommunisten hätten. Sie seien daher auch bereit, von ganzem Herzen mit Deutschland zusammenzuarbeiten und stünden zur Teilnahme am Kriege zur Verfügung, und zwar nicht nur durch die Verübung von Sabotageakten und Anstiftung von Revolutionen, sondern auch durch die Bildung einer arabischen Legion. Zitat Ende. Und Sie wissen das vielleicht, es wurden dann tatsächlich ja auch verschiedene muslimische SS-Divisionen gegründet. Die bekanntesten sind die Division Handschar und Skanderbeg, für die der Mufti die geistig-moralische Erziehung übernommen hat. Die Division Handschar, die ist im Zusammenhang mit dem jugoslawischen Bürgerkrieg noch mal bekannter geworden. Die Handschar-Division hat im Zweiten Weltkrieg entsetzliche Massaker an Serben und an Juden angerichtet. Hitler wiederum verspricht dem Mufti, wieder nach dem Protokoll, dass es nach der Zerstörung der Sowjetunion nur noch ein einziges deutsches Ziel in der Region gibt, nämlich, Zitat, die Vernichtung des im arabischen Raum unter der Protektion der britischen Macht lebenden Judentums. Zitat Ende. Heinrich Himmler, ich sagte es, war ein enger Vertrauter, die haben sich öfters zu einem Glas Tee getroffen. In den Memoiren des Muftis, die von den Historikern viel zu wenig beachtet wurden, das ist skandalös, dass sich da noch niemand gefunden hat, der die übersetzt hat, der die wissenschaftlich bearbeitet hat. Es gibt also Memoiren des Muftis. In diesen Memoiren heißt es, Himmler habe dem Mufti, schreibt der Mufti also selber, Himmler habe ihm 1943 anvertraut, dass Deutschland nur noch 3 Jahre benötige, um eine Atombombe zu entwickeln. Und ebenfalls im Sommer 1943 habe Himmler ihm über die europäischen Juden das Folgende berichtet, Zitat, wir haben bis jetzt ungefähr 3 Millionen von ihnen umgebracht, Zitat Ende. Die Nazis stellten dem Mufti auch einen Rundfunksender zur Verfügung, mit dem er auf Kurzwelle die arabische Welt versuchte aufzuhetzen. In einer Sendung anlässlich des Geburtstages des Propheten im Frühjahr 1944 erklärte der Mufti beispielsweise, Zitat, doch immer wenn jüdische Bazillen gefunden werden, gibt es auch Mittel gegen diese Krankheit, die die Welt befällt und die überall das arabische und islamische Wesen bedroht. Geht mit Entschlossenheit und Kraft daran, alle Juden aus Palästina und den übrigen arabischen und islamischen Ländern zu vertreiben. Ich bin überzeugt davon, dass wir einen unabhängigen Staat haben werden, in dem es keine Spur mehr von den Juden und ihren Alliierten geben wird. Zitat Ende. Merken wir uns also dies, keine Spur mehr von den Juden in einem palästinensischen Staat, wenn es nach dem Mufti gehen soll. Es finden sich in den Archiven, das führe ich nur ganz kurz an, auch zahlreiche Dokumente, wie der Mufti teilweise erfolgreich versucht hat, Auswanderung von jüdischen Kindern zu verhindern. In mindestens einem Fall ist es nachweislich so, dass die bereits tatsächlich genehmigte Auswanderung von 5.000 jüdischen Kindern, die nach Palästina sollten, in letzter Minute, dass diese Ausreise in letzter Minute dann doch verboten wurde. Und das geht unmittelbar auf die Intervention des Muftis zurück. Das lässt sich nachweisen. Diese Kinder landeten am Ende also nicht in Palästina, sondern in Auschwitz. Nach dem Krieg wurde der Mufti zunächst als Kriegsverbrecher gefasst, aber man ließ ihn flüchten, um es mal so auszudrücken. Er wurde nicht ordentlich bewacht. Er konnte nach Ägypten und wurde begeistert von der Muslimbruderschaft empfangen. Welche bedeutende Rolle in der arabischen Gesellschaft der Mufti damals schon hatte oder damals noch hatte, das hat vielleicht niemand besser auf den Punkt gebracht als Hassan al-Banna, der Gründer der Muslimbruderschaft. Also diese Muslimbruderschaft, das ist eine islamistische Organisation, die 1928 in Ägypten gegründet wurde. Die hat heute ungefähr 1 Million Mitglieder in Ägypten alleine. Und sie ist in Ägypten, das lesen Sie auch in der Presse jetzt auch anlässlich der Wahlen wieder, äußerst einflussreich, viele Attentate auf aufgeklärte arabische Ägypter, geht auf das Konto der Muslimbrüder. Auch zum Beispiel das entsetzliche Attentat oder Massaker an den Touristen in Luxor 1997, das waren auch die Muslimbrüder. Und die Muslimbrüder sind natürlich nicht nur in Ägypten aktiv, weltweit fast, kann man sagen, also auf jeden Fall auch in Europa, auch in Deutschland gibt es Gruppen. Und die Hamas nun ist nichts anderes als der palästinensische Flügel der Muslimbrüder. 1946 nun, nach dem Zweiten Weltkrieg, sagte der Gründer Hassan al-Banna über den Großmufti, Zitat, der Mufti ist so viel wert wie eine ganze Nation. Der Mufti ist Palästina und Palästina ist der Mufti. O Amin, was bist du doch für ein großer, unbeugsamer, großartiger Mann. Hitlers und Mussolinis Niederlage hat dich nicht geschreckt. Was für ein Held, was für ein Wunder von Mann, der mit der Hilfe Hitlers und Deutschlands ein Empire herausforderte und gegen den Zionismus kämpfte. Deutschland und Hitler sind nicht mehr, aber Amin el-Husseini wird den Kampf fortsetzen. Zitat Ende. Stammt aus einer Radiosendung 1946. Dieser Text ist erst vor wenigen Monaten bekannt geworden. Das kann man nachlesen in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte. Ich glaube, die Nummer 2 von 2010. Also merken wir uns auch dies. Deutschland und Hitler sind nicht mehr, aber Amin el-Husseini wird den Kampf fortsetzen. Der Großmufti ist in der Tat bis heute für viele einflussreiche Organisationen im arabischen Raum und für nicht unerhebliche Teile der arabischen Gesellschaft, nämlich für die Teile, für die der Vernichtungsfeldzug der Nationalsozialisten gegen die Juden noch nicht beendet ist, ein Vorbild. Er hat wie kein anderer, das sagte ich, die arabische Position geprägt. Es war auch sein entscheidender Einfluss, der 1947 dazu geführt hat, dass die Araber, die arabische Seite, den UN-Teilungsplan von 1947 abgelehnt haben. Es gab auch damals, so wie es auch heute das gibt, es gab auch damals tatsächlich immer wieder auch israelfreundliche Araber. Sie wurden regelmäßig von den Truppen des Muftis ermordet, beispielsweise Fawzi Darwish Husseini, ein Cousin des Muftis, der 1946 mit den Juden verhandeln wollte. Und wir sehen, auch das ist bis heute der Fall, immer wieder finden sich palästinensische Opfer, ermordete Palästinenser in den Straßen von Gaza, die ermordet wurden, weil sie als Kollaborateure mit Israel galten. Sie wissen vielleicht, dass nach dem Krieg viele Nazis im Nahen Osten, insbesondere auch in Ägypten, untergekommen sind. Die kämpften dann gemeinsam mit dem Mufti gegen den jüdischen Staat. Und einer der Anhänger des Muftis, der 1948 mit den Muslimbrüdern ebenfalls gegen die Israelis kämpfte, war Yasser Arafat, ein entfernter Verwandter des Muftis. Manchmal wird gesagt, er sei ein Enkel gewesen oder ein Cousin, das ist nicht ganz richtig, aber er war auf jeden Fall ein entfernter Verwandter. Und wie eng die Verbindung zwischen Arafat und dem Mufti nun wiederum war, sagt ein Schwiegersohn des Muftis, das ist also bezeugt, diese Aussage, er sagt, dass der Mufti die Fatah, also Arafats Partei, von Anfang an finanziert hat und dass, Zitat, Arafat der richtige Führer für die palästinensische Nation war, Zitat Ende, sagt also der Mufti. Ich war selbst erstaunt, als ich in den Palästinensergebieten war, dass es tatsächlich so ist, dass man immer wieder auf Leute stößt, die regelrecht leuchtende Augen bekommen, wenn man den Namen des Muftis erwähnt. Er gilt also nach wie vor als Mentor, als fast schon Heiliger, als Vorbild. Vor 2 Jahren habe ich auf der Frankfurter Buchmesse einen palästinensischen Verlag, den einzigen palästinensischen Verlag aufgesucht, der dort ausgestellt hat. Ich habe nun an diesem palästinensischen Stand, ohne lange suchen zu müssen, diese Broschüre gefunden, wo der Mufti auch gewürdigt wird. Und zwar als Führer unserer palästinensischen Nation, gewürdigt und mit keiner Silbe kritisiert. Hier ist ein Foto von ihm. Erst letzte Woche übrigens, das haben Sie wahrscheinlich nicht gelesen, weil solche Sachen ja normalerweise nicht berichtet werden. Erst letzte Woche hat Mahmoud Abbas, also der als gemäßigt gehandelte Palästinenserpräsident, die hervorragende Führerschaft des Muftis für die palästinensische Sache gewürdigt. Was nun die Flüchtlingsfrage betrifft, da ist es so, dass auch diese Frage die Handschrift des Muftis trägt. Und der Mufti fand willige Vollstrecker in den Vereinten Nationen. Es ist so, dass die UNO nach dem Krieg für die Millionen von Flüchtlingen, die es da gab, eine Flüchtlingsorganisation, das sogenannte UN-Flüchtlingskommissariat, geschaffen hat. Und dieses Flüchtlingskommissariat sieht nach den eigenen Statuten vor, dauerhafte Lösungen zu suchen. Das heißt insbesondere durch Neuansiedlung in Asylländern oder in Drittländern. Für die sogenannten palästinensischen Flüchtlinge und nur für die palästinensischen Flüchtlinge wurde eine eigene UN-Organisation gegründet, die UNRWA. Und die Flüchtlingsdefinition unterscheidet sich in einer sehr merkwürdigen Weise von der Definition, wie sie für alle anderen Flüchtlinge gilt. Und von der Definition auch, wie sie die Genfer Flüchtlingskonvention vorsieht. Nämlich, die palästinensischen Flüchtlinge haben die erstaunliche Eigenschaft verliehen bekommen von den Vereinten Nationen, dass ihr Flüchtlingsstatus vererblich ist. Das heißt, alle Nachkommen von Palästinensern, die sich 1948 beispielsweise als palästinensische Flüchtlinge registriert haben, alle Nachkommen gelten als registrierte palästinensische Flüchtlinge, Kinder, Enkel, Urenkel. Das heißt, die ganz überwiegende Mehrheit der heutigen sogenannten palästinensischen Flüchtlinge ist niemals geflüchtet, sondern erlangte den Status einfach dadurch, dass sie von Flüchtlingen abstammt. Wenn sie vielleicht in ihrer Verwandtschaft deutsche Heimatvertriebene haben, dann könnte man den Vergleich anstellen. Stellen Sie sich also vor, nach dem Zweiten Weltkrieg wäre ihr Großvater möglicherweise der Heimatvertriebene ist. Zusammen mit Millionen anderer deutscher Heimatvertriebener in Flüchtlingslagern irgendwo am Rhein oder wo auch immer untergebracht, seit 60 Jahren, würde dort von der UNO betreut und bezahlt. Und die ganze Welt oder auf jeden Fall viele Kreise würden ihrem heimatvertriebenen Großvater einreden, es gäbe nichts Wichtigeres für ihn, als in seine Heimatstadt nach Königsberg oder wo auch immer, oder nach Danzig zurückzuwollen. Eine zweite Sache, die ich auch nur kurz andeute, diese palästinensischen Flüchtlinge, von denen hat jeder schon gehört. Meine Erfahrung zeigt, und es wundert mich auch gar nicht, dass kaum jemand davon gehört hat, dass im gleichen Zusammenhang und in der gleichen Zeit in der gleichen Größenordnung auch Juden geflüchtet sind aus den arabischen Staaten. Etwa 700.000 bis 800.000, so viel heißt es, gab es damals auch palästinensische Flüchtlinge, 900.000 vielleicht. Im Irak, in Ägypten, in Libyen, in nahezu allen arabischen Staaten hatte es bis ins 20. Jahrhundert hinein alteingesessene jüdische Gemeinden gegeben. 700.000 bis 800.000 Juden wurden vor und nach Ausrufung des jüdischen Staates dazu genötigt, ihre arabischen Heimatländer zu verlassen, normalerweise unter Zurücklassung ihres Vermögens. Judenhetze, Diskriminierung, Pogrome haben dazu geführt. Arabische Staaten haben den Juden massenhaft die Staatsbürgerschaft entzogen, die Konten gepfändet und Verhaftungen durchgeführt. Oft waren diese Verhaftungen unter dem Vorwand, diese Juden würden den Zionismus oder den Kommunismus propagieren. Diese anti-jüdischen oder anti-israelischen, anti-jüdischen Maßnahmen, muss man sagen, die wurden damals von der Arabischen Liga koordiniert. Und es gibt Schätzungen von arabischen oder von orientalischen Juden, die besagen das Folgende: die Gesamtfläche der entschädigungslos zurückgelassenen Grundstücke, die einst den Juden in den arabischen Ländern gehört haben, die Gesamtfläche dieser Grundstücke beträgt ungefähr das 4- bis 5-fache der Gesamtfläche Israels. Jetzt werden Sie mit dem Kopf schütteln vielleicht und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Bedenken Sie einerseits, dass zum Beispiel in Bagdad die Juden tatsächlich wirtschaftlich sehr erfolgreich und stark waren. Das ist ganz bekannt. Bedenken Sie aber vor allem Folgendes: Die Fläche Israels beträgt 1,5 Promille der Fläche der arabischen Staaten innerhalb der Arabischen Liga. 1,5 Promille. Es ist aber so, dass über diesen jüdischen Exodus praktisch niemand spricht. Niemand redet davon, dass die Juden ein Rückkehrrecht nach Bagdad haben müssen, dass sie entschädigt werden müssen. Aber durch die Vererbbarkeit des Flüchtlingsstatus bei den Palästinensern haben wir eine ganz andere Situation. Es ist so, dass die UNRWA insgesamt, also zusammen mit denjenigen, die sich in Jordanien, Syrien und im Libanon befinden, heute über 4,7 Millionen registrierte palästinensische Flüchtlinge zählt. Das heißt, die Zahl der sogenannten palästinensischen Flüchtlinge hat sich seit 1948 ungefähr versechsfacht. Nach einigen palästinensischen Angaben soll die Zahl noch höher sein. Der Hamas-Führer Khaled Mashal sagte im Sommer letzten Jahres, Israel als jüdischer Staat sei zu bekämpfen, denn er verweigere, Zitat, 6 Millionen palästinensischen Flüchtlingen ihre Rückkehr. Zitat Ende. Wie der nun auf die halluzinierte Zahl von 6 Millionen kommt, darüber könnte man interessante Spekulationen machen, will ich heute nicht machen. Groteskerweise betreut die UNO sogar in den Autonomiegebieten, in den palästinensischen Autonomiegebieten, heute noch palästinensische Flüchtlingslager. Es existieren also im Gazastreifen und in den Autonomiegebieten im Westjordanland zahlreiche Flüchtlingslager, die von der UNRWA versorgt werden, betreut werden. Es sind keine Zeltstädte, wie viele Leute oft denken. Das sind normalerweise ja, Stadtteile mit Häusern, mit echten Betonhäusern, die aber in den meisten arabischen Staaten, insbesondere im Libanon, autonom verwaltet werden. Die libanesische Polizei hat da zum Beispiel keinen Zugriff. Also man kann sich mal vorstellen, es ist ja so gewesen, im israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1947-48 sind auch aus der Region Palästina selbstverständlich viele Juden geflüchtet. Es gab auch zum Beispiel in Gaza eine alte jüdische Gemeinde und so weiter und so fort. Stellen Sie sich vor, Israel würde irgendwo zwischen Tel Aviv und Netanya vielleicht Flüchtlingslager für diese jüdischen Flüchtlinge betreiben. Sie dürften keinen ordentlichen Beruf ausüben in Israel. Die UNO würde sich für diese jüdischen Flüchtlinge interessieren und sich um sie kümmern. Es würden immer wieder Kongresse stattfinden über das jüdische Flüchtlingselend und dass man doch auch mal die Verantwortung der arabischen Staaten thematisieren sollte, obwohl das ein großes Tabuthema ist. Dass es ein Thema sei, das doch von der Presse totgeschwiegen wird. All diese Dinge, sowas hört man ja einfach nicht. Die Vereinten Nationen machen sich meiner Ansicht nach deutlich mitschuldig, denn sie zahlen im Grunde Alimente an diejenigen, die bis heute ihre Identität darin finden, die ewigen Opfer der Juden oder des jüdischen Staates zu sein. Halb Palästina lässt sich von der UNO aushalten. Wenn aber europäische Regierungsvertreter in der Region sind, dann stellen sie zwar allerlei Forderungen an Israel, aber ich habe noch nie davon gehört, dass die Autonomiebehörde oder auch die arabischen Staaten dazu aufgefordert worden wären, diese sogenannten Flüchtlinge endlich zu integrieren, ihnen alle staatsbürgerlichen Rechte zu verleihen. Es wird also auf diesem Wege eine demografische und eine ideologische Hochrüstung gegen den jüdischen Staat betrieben. Und die Rolle der Vereinten Nationen kann wohl nur als Komplizenschaft bezeichnet werden. Ich glaube, heute ist es für jeden normal denkenden Menschen selbstverständlich, dass die, zum Beispiel die deutschen Heimatvertriebenen nicht mehr groß in den besetzten Gebieten in Russland oder sowas sprechen. Sie erinnern sich vielleicht, vor 4 Wochen gab es einen handfesten Skandal, als der Bayern-Kurier eine Werbung veröffentlicht hatte von einem Touristikunternehmen, der eine Werbung, die an deutsche sogenannte Heimatvertriebene gerichtet war. Da war die Rede davon, wir bringen sie nach Königsberg und so weiter und in die anderen russisch besetzten Gebiete. Das ist natürlich absolut skandalös und es gab auch einen Skandal. Selbst Stoiber hat sich da, Bayern-Kurier ist ja ein Parteiorgan der CSU, selbst Stoiber fühlte sich verpflichtet, sich davon zu distanzieren. Wir haben, was die palästinensischen Heimatvertriebenen betrifft, eine Situation, die im Grunde nicht besser ist, de facto, nur wird es ganz anders gehandhabt innerhalb der deutschen oder auch der europäischen Gesellschaft. Denn selbstverständlich muss das Problem der palästinensischen Flüchtlinge, und ich leugne nicht, dass es damals auch persönliche Härten gab, selbstverständlich auch auf palästinensischer Seite, aber dieses Problem muss selbstverständlich, so wie das bei allen anderen Heimatvertriebenen oder Flüchtlingen versucht wird, durch Einbürgerung in die arabischen Länder oder in einen zukünftigen palästinensischen Staat gelöst werden. Denn alles andere würde bedeuten, dass Israel aufhören würde, als jüdischer Staat zu existieren. Das ist natürlich der Hintergedanke, der da ganz entscheidend ist, wenn 4 oder 6 Millionen Palästinenser, muslimische, manche sind Christen, Palästinenser, alle nach Israel zurück wollen, dann gibt es keine jüdische Mehrheit mehr. Wie gesagt, die Relevanz oder die allgemeine Wahrnehmung dieser Problematik unterscheidet sich bedauerlicherweise sehr von den deutschen Heimatvertriebenen. Ich bringe Ihnen zum Beleg dafür, dass diese Frage heute nach wie vor aktuell und auf der Tagesordnung ist, von palästinensischer Seite, ein Zitat: Das Rückkehrrecht der Flüchtlinge nach Haifa und Jaffa ist wichtiger als ein eigener Staat. Zitat Ende. Das sagte auf der Konferenz der Arabischen Liga im März 2002 Farouk Kaddoumi, der Generalsekretär der Fatah und damals einer der wichtigsten PLO-Vertreter. Also, wichtiger als ein eigener Staat. Der Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas gab im November 2000 in der in London erscheinenden Zeitung Al-Hayat zu, woran die unter Rabin und Arafat begonnenen Friedensverhandlungen gescheitert waren. Zitat: Das Thema der Flüchtlinge war mindestens ebenso wichtig wie die Jerusalem-Frage und mit Blick auf die Ergebnisse vielleicht noch wichtiger und schwieriger. Wir stießen dabei und werden das wohl auch in Zukunft auf den entschiedenen Widerstand der israelischen Regierung, denn im Grunde geht es darum, dass die Rückkehr der Flüchtlinge eine Veränderung der Demografie bedeutet, die die Israelis hoffen aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, und das haben wir den Israelis gegenüber auch deutlich gemacht, dass das Rückkehrrecht Rückkehr nach Israel bedeutet und nicht in den palästinensischen Staat. Zitat Ende. Also Abbas sagt hier deutlich, dass die palästinensische Seite damals darauf bestanden hat, mit der Forderung nach Zuzug von mehreren Millionen Palästinensern nach Israel auf dem Verhandlungsweg eine demografische Zerstörung Israels als jüdischen Staat zu betreiben. Und er konnte darauf zählen, dass die deutschen Medien, die europäischen Medien diesen Punkt, diese Hintergründe nicht ordentlich deutlich machen. Flankenschutz erhalten diese Kräfte auch von den arabischen Staaten. Und wir kommen jetzt zu einem Punkt, den ich den verschiedenen Palästinensergruppen deutlich ans Herz legen will. Es gibt tatsächlich jede Menge zu tun, um Diskriminierung von Palästinensern anzuprangern, zu kritisieren, bekannt zu machen. Verschiedene arabische Staaten haben auch in letzter Zeit durch drastisch diskriminierende Maßnahmen gegenüber den bei ihnen lebenden Palästinensern dieses Rückkehrrecht forciert. Beispielsweise Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat im Jahr 2004 ein neues Staatsbürgerschaftsrecht erlassen. Nach diesem neuen Staatsbürgerschaftsrecht sollen in Saudi-Arabien lebende Ausländer ganz einfach die saudi-arabische Staatsbürgerschaft erlangen können. In Saudi-Arabien arbeiten sehr, sehr viele Gastarbeiter oder Ausländer arbeiten dort. Ausdrücklich ausgenommen von diesem Gesetz, sind die Palästinenser und nur die Palästinenser. Eine halbe Million Palästinenser leben in Saudi-Arabien. Diese Palästinenser bekommen die saudi-arabische Staatsbürgerschaft keinesfalls, so das Gesetz. Und zwar mit der Begründung, Zitat, um die Zersetzung ihrer Identität zu vermeiden und um ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat zu schützen, Zitat Ende. So sagt es die Arabische Liga mal wieder. Das heißt, um sie als Faustpfand gegen Israel einsetzen zu können. Mit derselben Begründung hat Jordanien erst letztes Jahr Zehntausenden von Palästinensern ihre bestehende jordanische Staatsbürgerschaft entzogen. Es ist so, dass in Jordanien eine Sondersituation existiert. Bisher haben die Palästinenser in Jordanien normalerweise tatsächlich auch die Staatsbürgerschaft, anders als zum Beispiel im Libanon, hat historische Gründe. Jordanien hat ja 1948 das ganze Westjordanland militärisch, völkerrechtswidrig, würde man wohl sagen können, besetzt und annektiert. Damit wurden alle Palästinenser, die dort lebten, jordanische Staatsbürger, das ist der Hintergrund. Aber in den letzten Monaten und seit 2009 wird verstärkt Palästinensern die Staatsbürgerschaft entzogen. Und das ist ein ganz expliziter, eklatanter Verstoß gegen Artikel 15 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und da heißt es klipp und klar, niemandem darf die Staatsbürgerschaft entzogen werden. Nach jordanischen Angaben soll das Ziel sein, eine Situation zu vermeiden, die die Palästinenser davon abhalten könnte, nach Israel zurückzukehren. Und skandalöserweise, so wird es gesagt auf jeden Fall, unterstützt die PLO diese Maßnahmen. Also man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen oder Vergleiche anstellen. Würde Israel heute die Christen oder Muslime, die in Israel leben, auch nur halb so schlecht, auch nur ein Viertel so schlecht behandeln? Die sogenannten Israel-Kritiker würden hyperventilieren und die europäischen Medien mit ihnen. Dabei muss man sogar sagen, dass nur in Klammern, für Israel besteht tatsächlich ein ernstes bevölkerungspolitisches Problem. 1,4 Millionen israelische Araber leben in Israel als Staatsbürger. Das sind etwa 20%. Die Juden haben nur noch ungefähr 75%. Tendenz wohl langsam, aber sicher sinkend, ist zu befürchten. Aber nicht Israel ist es, sondern es sind die arabischen Staaten, die keine Skrupel haben, den Palästinensern die Staatsbürgerschaft zu verweigern oder zu entziehen. Das Schweigen der Medien, das Schweigen der Palästina-Komitees über diese Punkte ist ohrenbetäubend. Ich habe auch von Amnesty International darüber praktisch nichts gehört. Also Palästinenser dürfen offen diskriminiert werden. Kein Hahn kräht danach, wenn nicht Israel dafür verantwortlich gemacht werden kann. Sie sehen, unter diesen Verhältnissen, wie obszön im Grunde, obszön es ist, wenn sich Gruppen, die angeblich sich mit Palästinensern solidarisieren und sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, kein wichtigeres Ziel im Auge haben, im Fadenkreuz haben, als Israel. Ich schließe kurz den Kreis, den Bogen, denn alle diese Kräfte, die dieses Rückkehrrecht betreiben und forcieren und fordern, folgen auch an dieser Stelle der Linie des Muftis. Er hat sie vorgegeben, denn schon er bekämpfte nach Gründung des jüdischen Staates erbittert die Idee der Einbürgerung palästinensischer Araber in die arabischen Staaten als eine, Zitat, Verschwörung, um das palästinensische Problem zu eliminieren. Zitat Ende. Und bedauerlicherweise finden sich auch im Westen zahlreiche umtriebige Obskurantisten, etwa der amerikanische Antizionist Noam Chomsky, der ja eine Art Hohepriester aller Israel-Hasser ist. Chomsky, der stets Solidarität mit den Palästinensern heuchelt, wendet sich dagegen, die arabischen Staaten dafür zu kritisieren, dass sie den Palästinensern die Staatsbürgerschaft verweigern. Denn, so erklärt er, dieser Vorwurf würde, Zitat, die eigenen Wünsche der Palästinenser ignorieren, die darauf bestehen, ihre nationale und kulturelle Identität zu bewahren und in ihr Heimatland zurückzukehren. Zitat Ende. Das heißt, nicht das Individuum mit all seinen Bedürfnissen soll im Vordergrund stehen, so wie es im Humanismus der Fall war oder ist, sondern ein Kollektiv. Die nationale Identität, also die auf Blutsverwandtschaft gründende Volksgemeinschaft. Und diese Identität wird an den Heimatboden geknüpft. Zeigt sich übrigens auch an den gängigen antizionistischen Parolen. Da ist sehr selten die Rede davon, Freiheit für die Palästinenser, sondern es heißt normalerweise Solidarität oder Freiheit für das palästinensische Volk. Also das Kollektiv steht im Vordergrund. Ein Kollektiv, das an den Heimatboden geknüpft ist. Und Chomsky und überhaupt viele sogenannte Israel-Kritiker verstehen sich ja als Linke. Und ich habe mir erlaubt, diese Kreise etwas polemisch als Blut- und Bodenlinke zu bezeichnen. Denn in Wirklichkeit ist es doch völlig klar, dass all diese Palästinenser ohne weiteres auch gerne in Kairo oder Alexandria oder in Aleppo, Damaskus, Tripoli leben würden, wenn man sie ließe und wenn man ihnen aber auch nicht von allen Seiten stets einbimste, dass es kein heiligeres und höheres Ziel für sie gibt, als an ihre alte Scholle zurückzukehren, die irgendwo bei Tel Aviv unbedingt liegen muss. Nötig wäre also eine Kritik an und eine demokratische Revolution in den repressiven arabischen Staaten. Und aus anderen Gründen ist es aber leider bedauerlicherweise so, dass solch mutige Massendemonstrationen, wie wir sie im Iran gesehen haben, in den sunnitisch geprägten arabischen Staaten wie Jordanien, erst recht Saudi-Arabien, leider kaum vorstellbar sind. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was zur psychologischen Struktur dieses Sündenbockwesens sagen. Die Wochenzeitung Die Zeit hat unlängst die Äußerung einiger Palästinenser wiedergegeben, die in einem Flüchtlingslager in Jordanien leben. Einer davon, er nennt sich Khaled, beschreibt, wie schlecht die Palästinenser im jordanischen Staat behandelt werden. Achten Sie auf die überraschende Wendung, die seine Anklage nimmt. Längeres Zitat. Der Geheimdienst ist allgegenwärtig. Unser Leben ist erbärmlich. Ich habe einen jordanischen Pass, aber jeder Polizist kann sofort erkennen, dass ich Palästinenser bin. Wir haben andere Ausweisnummern. Wir werden nicht wie Menschen behandelt. Warum gibt es diese Lager immer noch? Warum so viele arme Palästinenser? Die jordanische Regierung hält uns an, verhaftet uns, herrscht über uns, vertraut uns nie. Und niemand auf der Welt interessiert sich dafür. Millionen armer Palästinenser werden nie aus ihrem Elend herausfinden. Warum? Wegen ihrer arabischen Brüder. Die Juden haben uns Unrecht getan und dafür werden sie den Preis zahlen. Eines Tages wird sich die arabische Nation ändern und für uns kämpfen. Alle arabischen Armeen werden sich in Jordanien versammeln, in Palästina einmarschieren und die Juden auslöschen. So steht es im Koran und das glaube ich. Ganz fest. Doch bis dieser Tag kommt, müssen wir leiden. Durch die Hand unserer Brüder, die uns verachten und auf unsere Kosten reich werden. Und wir haben es noch gut, das kann ich Ihnen sagen. Das Leben der Palästinenser im Libanon ist viel härter. Sie dürfen nicht nur keine Häuser kaufen, sie dürfen auch kein Auto besitzen. Möge Allah sich an den verfluchten Juden rächen. Zitat Ende. Also wir sehen hier deutlich, dass dieser Palästinenser regelrecht unfähig dazu ist, sich gegen seine eigentlichen unmittelbaren Unterdrücker zu erheben. Er ist zu feige dazu, sich selbst wirklich einzugestehen, dass seine eigentlichen Peiniger, die arabischen Regime, seine arabischen Brüder, wie er sagt, sind. Die blinde Loyalität gegenüber seinem eigenen Kollektiv, mit dem er sich identifiziert hat, die Angst vor dem Verlust der Nestwärme dieses Kollektivs, dieser eigenen Gemeinschaft, steht über seinem Interesse, seine eigene persönliche Glücksbilanz zu verbessern und dafür seine individuellen Rechte oder auch einfach nur eine menschenwürdige Behandlung einzufordern. Das ist die Grundlage, auf der die Leute dann das irdische Glück hassen und sozusagen versuchen, Punkte im Himmel zu sammeln. Menschliche Grußmissiles, die den Tod lieben und das Leben hassen. Und ich denke, es ist viel über den Antisemitismus gesagt und geschrieben worden. Man kann es vielleicht auch ein bisschen so zusammenfassen. Antisemiten haben normalerweise eine regelrechte Knechtsgesinnung gegenüber ihrem religiös oder völkisch definierten eigenen Kollektiv. Das eigene Kollektiv kann die Christenheit sein, kann die Umma sein oder die Volksgemeinschaft. Und zur Selbstversicherung, dass sie zu diesem Kollektiv gehören, werden die Juden als religiöses oder nationales Gegenkollektiv ausgemacht und gehasst. Denn als Gegenkollektiv erinnern sie den Antisemiten an seine eigene armselige Existenz in seiner freiwilligen Unterwerfung unter seine eigene Gemeinschaft. Und auf dieser Grundlage kommt es dann dazu, dass sich innerhalb der palästinensischen Gesellschaft bedauerlicherweise sehr wenige Leute nur wehren gegen Brandreden wie die folgende. Ich zitiere aus einer Freitagspredigt, die vom offiziellen palästinensischen Fernsehen übertragen wurde. Zitat: Wir werden sie in Kadera in die Luft jagen, wir werden sie in Tel Aviv in die Luft jagen und in Netanya, sodass Allah uns als Herren über dieses Gesindel emporheben wird. Gepriesen sei, wer eine Gewehrkugel aufbewahrt, um sie durch den Kopf eines Juden zu schießen. Wir werden Jerusalem als Eroberer betreten und Jaffa, Haifa und Aschkelon. Zitat Ende. Angesichts dieser Äußerungen, und es gibt sehr, sehr viele davon, erlauben Sie mir eine persönliche Meinung, es wird hier ja viel vom Aufstand der Anständigen gesprochen, wenn die NPD demonstriert, sich versammelt, gibt es immer wieder tatkräftige Demonstrationen dagegen. Mir wird dabei zunehmend unwohl, denn was ist das für eine Heuchelei, wenn man sagt, die NPD, das sind Holocaust-Leugner, dagegen gehen wir auf die Straße. Aber Leute, die den Holocaust nicht nur leugnen, sondern die ihn feiern und die sich dafür einsetzen, ihn zu vollenden, ne, da hält doch die Masse Maulaffenkeil. Das finde ich ganz, ein ganz hässliches zweierlei Maß. Ich habe vorher gesagt, dass es immer wieder auch aufgeklärte arabische Stimmen gibt. Ich glaube, die muss man unbedingt ernst nehmen. Der in Berlin lebende arabisch-irakische Schriftsteller Najem Wali gehört meiner Ansicht nach dazu. Und er hat die Frage der Flüchtlinge unlängst deutlich auf den Punkt gebracht. Auch von ihm noch ein Zitat. In den arabischen Ländern löst man das palästinensische Flüchtlingsproblem bewusst nicht, damit, so die offizielle Begründung, die Palästinenser nicht ihre Identität verlieren. Wenn wir sie wie gleichberechtigte Bürger behandeln, dann werden sie ihre Identität vergessen. Deshalb bekommen die meisten von ihnen keinen Pass und keinen Ausweis. Sie müssen weiter in Lagern leben, bis Palästina befreit wird. Die Palästinenser in Israel haben viel mehr Freiheiten und Rechte als die Palästinenser in den arabischen Staaten. Ich war in Haifa und habe dort lange mit den Palästinensern gesprochen. Sie sind freie Bürger. Zitat Ende. Leider sind solche Stimmen trotz allem sehr selten. Najem Wali, daher kennen Sie ihn vielleicht, er hat letztes Jahr das bemerkenswerte Buch Reise in das Herz des Feindes, ein Irak in Israel, veröffentlicht. Und er hat sich natürlich, wie das in diesen kollektivistischen Kreisen oder wie man sagen soll, zu erwarten ist, damit als Verräter in der arabischen Gemeinschaft dargestellt, wird von Islamisten bedroht und der irakische Widerstand, von dem man denkt, er macht Widerstand im Irak, was immer man darunter verstehen soll, der hat ihn zum Beispiel auf seiner Abschussliste. Ein letztes, dazu muss ich kurz mein Buch holen. Wenn Sie sich das angucken, sehen Sie hier im Hintergrund hebräische Schriftzeichen. Das sind die ersten Sätze der israelischen Unabhängigkeitserklärung vom 14. Mai 1948 und daraus einen Satz noch als Zitat. Wir appellieren inmitten des Angriffs, der schon seit Monaten gegen uns geführt wird, an die arabischen Einwohner des Staates Israel, den Frieden zu bewahren und am Aufbau des Staates auf der Basis von vollständiger und gleichberechtigter Staatsbürgerschaft mitzuarbeiten, sowie in allen provisorischen und ständigen Einrichtungen gebührend vertreten zu sein. Zitat Ende. Da würde bestimmt mancher sagen, naja, das sind schöne Worte, aber nicht Worte zählen, sondern Taten zählen. Es ist aber einerseits so, in offiziellen palästinensischen Chartas findet man sowas nicht, wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie sehr die PLO rumeiert, was den Text ihrer Charta betrifft, dann werden Sie das vielleicht würdigen, weil man muss ja sagen, diese Texte, auch die israelische Unabhängigkeitserklärung, das sind ja Texte, die eine erhebliche Verbindlichkeit und Vorbindlichkeit zum Beispiel auch für die israelische Armee und so weiter hat. Ja. Aber entscheidend ist, sind das nur Worte oder sind das Taten? Es ist ja so, und auch das wird immer wieder vergessen, dass 1948 etwa 160.000 palästinensische Araber in dem Gebiet blieben, das dann zu Israel wurde. Israel vertrieb sie nicht, sondern gab ihnen die Staatsbürgerschaft. Das war damals ungefähr, damals gab es, glaube ich, 600.000 Juden in der Region, war damals also auch ungefähr ein Viertel. Von daher, wenn Sie sich anschauen, wie das auf der anderen Seite des Jordan, um es mal so zu sagen, aussieht, wie das in den arabischen Regionen aussieht, muss man sagen, es ist eine Infamie, wenn immer mal wieder der Vorwurf laut wird, Israel habe sowas wie eine ethnische Säuberung betrieben. Es handelt sich, wie ich gleich zeigen werde, eher um die Methode haltet den Dieb, Psychoanalyse nennt den Vorgang Projektion. Man unterstellt dem anderen etwas, was man am liebsten selbst machen würde. Ethnische Säuberung gab es nämlich in den arabischen Gebieten. Ich sagte Ihnen, dass 20% der Israelis mit Staatsbürgerschaft Araber sind. In den palästinensischen Autonomiegebieten und in den arabischen Staaten sieht es aber ganz anders aus. Das macht man sich selten klar. Schon 1948 wurden aus allen Gebieten, die damals Jordanien erobert und annektiert hat, also insbesondere aus dem Westjordanland und aus dem Ostteil Jerusalems, einschließlich der Altstadt, wo sich das jüdische Viertel befand, wurden sämtliche Juden vertrieben und die Synagogen zerstört. Es ist auch selbstverständlich so, dass jetzt im Gazastreifen dort keine Juden leben können. Das wäre Wahnsinn, ne, wenn es jemand versucht. Dieses Westjordanland, also auch der Ostteil Jerusalems, kam ja 1947 im Zuge des Sechstagekrieges dann unter israelische Kontrolle. Bis dahin aber konnten nicht nur de facto, sondern sogar auch de jure keine Juden in diesem Westjordanland leben. Denn der jordanische König hat es gesetzlich verboten. Gemäß einer bis heute gültigen Vorschrift im jordanischen Staatsbürgerschaftsrecht kann oder darf nicht jordanischer Staatsbürger werden, wer Jude ist. Steht bis heute so im jordanischen Staatsbürgerschaftsrecht. Das also zur Frage, wer hier Apartheid praktiziert, wer hier diskriminiert, wer hier ethnische Säuberung betreibt. Übrigens nur am Rande, also in diesen 20 Jahren bis 1967 konnten die Juden auch die Klagemauer, die Westmauer, die sogenannte Klagemauer, nicht betreten. Keine Spur mehr von den Juden in einem palästinensischen Staat, so sagte es schon der Mufti. Das haben wir heute in Jordanien, im Gazastreifen und auch in den Autonomiegebieten, in den palästinensischen. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass Netanyahu, ich glaube vor einem Jahr war das, davon gesprochen hat, als wieder irgendein europäischer, ich glaube sogar ein deutscher Regierungsmensch sich bitter über die Siedlung oder sonst irgendwas beschwert hat, dass Netanyahu da damals sagte, die Westbank darf nicht wieder Juden rein werden. Es gab damals ein ziemliches Geschrei, wie er doch könnte und so weiter und so fort. Dabei ist es ja ein hässliches Wort, aber das Hässliche ist ja der Tatbestand einerseits. Und das Hässliche an diesem Wort ist auch die Kontinuität, die es sozusagen insinuiert, und zwar zu Recht insinuiert. Ein allerletztes, das mache ich jetzt vielleicht doch, na gut, mache ich etwas kürzer. Sie haben vielleicht von dem arabischen Friedensplan gehört, der immer wieder durch die Presse geht. Denn auch dieser Plan ist interessant im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfrage, und es zeigt sich, dass die Flüchtlingslage nicht nur unter demografischen, sondern auch unter propagandistischen Gesichtspunkten natürlich sehr wichtig ist. Dieser Plan wird immer wieder als großartige Chance bezeichnet, als Möglichkeit, dass Israel doch von den arabischen Staaten anerkannt wird, ein Friedensangebot, eine Initiative, die wirklich konstruktiv sei, die aber, und das folgt dann meistens, leider von Israel abgelehnt worden sei. Wieder also entsteht der Eindruck, der jüdische Staat sei der eigentliche Bösewicht, störrisch, der eigentlich Verantwortliche für den Konflikt. Aber die meisten Massenmedien versäumen es bedauerlicherweise, darauf hinzuweisen, dass auch dieser Plan das sogenannte Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge beinhaltet und dass Israel genau diesen Punkt und nur diesen Punkt abgelehnt hat und ablehnen muss, selbstverständlich. Weil es sich weigert, politischen oder demografischen Selbstmord zu machen. Die monarchistischen Friedenshelden aus Riad haben also eine Art Zwei-Staaten-Lösung eigener Art propagiert. Ein palästinensischer Staat, der wie gehabt judenrein ist, und ein zweiter, der sich vielleicht noch ein Weilchen Israel nennt, in dem die Juden aber sehr bald zur Minderheit werden. Und wie die Juden nun als Minderheit in einem Staat leben, das hat die Geschichte lange genug gezeigt. Und ich bin darauf vielleicht heute zu kurz eingegangen. Auch die Juden im arabischen Raum wissen, wie das endet, wenn sie in der Minderheit leben. Von daher ist es Konsens innerhalb, oder weitgehender Konsens innerhalb Israel, also auch von der Arbeitspartei bis zum Likud oder ich weiß nicht, dass selbstverständlich Israel ein jüdischer Staat bleiben muss. Nach all den Massakern, Pogromen, Diskriminierungen, die weltweit stattgefunden haben nach dem Holocaust, aber auch, ohne das zu relativieren, aber auch nach den Diskriminierungen und Pogromen im arabischen Raum, haben sich die Juden entschlossen, sich selbst zu regieren und dafür diese 1,5 Promille der Fläche zu beanspruchen, wofür sie einige historische Rechte im Übrigen geltend machen können. Aber das ist eine andere Sache. Aber dieses Rückkehrrecht, das ist im Grunde in jedem dieser zahllosen, sensationellen Friedenspläne, die alle naselang vorgeführt werden, mehr oder weniger versteckt enthalten. Man muss dann öfters mal das Kleingedruckte lesen. Oft heißt es da zunächst mal einfach nur eine gerechte Lösung der Flüchtlingsfrage, womit natürlich, aber das ist ja selbstverständlich, nur die palästinensischen Flüchtlinge gemeint sind. Von einer gerechten Lösung für die jüdischen Flüchtlinge spricht sowieso keiner. Aber dieser Begriff gerechte Lösung für die Flüchtlingsfrage, wenn man genauer nachliest, was damit gemeint ist, beinhaltet es in aller Regel das Rückkehrrecht. Das sind also normalerweise die Friedensvorschläge, die sogenannten Friedensvorschläge, die von der einen Seite kommen. Und das wahre Problem, um auch das vielleicht etwas sarkastisch auszudrücken, das wahre Problem an den israelischen Vorschlägen ist nicht, dass sie die Schaffung eines palästinensischen Staates untergraben würden, denn das tun sie nicht. Das wahre Problem an den israelischen Vorschlägen besteht darin, dass diese Vorschläge den Fortbestand Israels gewährleisten sollen und wollen. Jetzt bin ich fast fertig. Ich möchte ganz kurz nochmal deutlich machen, wie ernst die Lage für Israel tatsächlich ist. Aufgrund der ständigen Raketenangriffe aus Gaza waren vor einiger Zeit etwa ein Drittel der Einwohner der israelischen Stadt Sderot aus ihrer Stadt geflüchtet. Einer der Gotteskrieger erklärte kurz darauf, Zitat: Wir sind sehr stolz darauf zu sehen, dass die Bewohner von Sderot ihre Kinder und ihr Gepäck zusammensuchen und die Stadt verlassen und allen zur Evakuierung raten. Zitat Ende. Und ein Hamas-Vertreter sagte, Zitat: Wir werden die Bewohner zwingen, aus Aschkelon fortzulaufen, wie sie es schon in Sderot getan haben. Wir werden fortfahren zu kämpfen, bis die Juden ganz Palästina verlassen haben. Zitat Ende. Und bei allen Fehlern, die die israelische Armee gewiss auch begeht, ihr Wesen und ihre Aufgabe besteht darin, zu verhindern, dass die Gegner Israels diesem Ziel eines judenfreien Palästinas näher kommen. Sie sehen also anhand des letzten Zitates, Israel hat viele Feinde, viele entschlossene Todfeinde, und aus diesem Grund und aus meiner Ansicht nach vielen anderen Gründen auch, verdient Israel deswegen auch viele entschlossene Freunde. Damit bin ich am Ende und ich danke für die Aufmerksamkeit.